ARD.
Die Literatur ist in der Lage, das gleichzeitig hochzuholen. Also ich kann da sehr einfach durchfahren, fast wie mit dem Fahrstuhl kann ich sozusagen durch diese verschiedenen Zeiten durchfahren, was mir die Literatur jetzt fast noch lieber gemacht hat nach diesem Buch. Also weil eben Literatur tatsächlich Zeitreise oder Zeittunnelerfahrung ermöglicht. Das ist dann am Ende vielleicht doch eine Fähigkeit, also so zu schauen, auch so auf die Welt zu schauen, dass man ständig mit diesem Zeitfahrstuhl auch unterwegs sein kann und unterwegs sein muss vielleicht auch.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Ein neues Literaturjahr liegt vor uns für unseren Podcast Ort und Worte. Heißt das, wir erweitern unsere literarische Landkarte und wir werden viele Autorinnen und Autoren an Plätzen treffen, die für ihre Bücher eine Bedeutung haben. Eins der neuen Bücher im neuen Jahr ist Wild nach einem wilden Traum. Geschrieben hat es die Potsdamer Autorin Julia Schoch und die hat Anne-Dore getroffen. Frohes Neues übrigens.
Ja, dir auch, Stefan.
Wo habt ihr euch verabredet?
Wir haben uns getroffen auf der Straße vor dem Haus in Potsdam, in dem Julia Schoch ihr Arbeitszimmer hat. Wir haben im Vorfeld überlegt, wo wir uns verabreden. Und Julia Schoch meinte, eigentlich wäre ein Wald ganz gut, weil ein Wald eine Rolle im neuen Buch spielt. Aber es hätte ein bestimmter Wald in Mecklenburg-Vorpommern sein müssen. Das war ein bisschen weit. Außerdem, Stefan, im Januar eine Stunde im Wald sitzen.
Weicheier.
Aber wir sind ja nicht bei Seven vs. Wild, sondern bei Ort und Worte. Und Julia Schoch hat dann auch gesagt, dass ihr Schreibzimmer eigentlich sehr gut passt, denn in ihren Texten geht es um Innenräume und Vorstellungsräume. Und das Außen, schrieb sie mir, spiele eigentlich immer nur eine Rolle für die Imagination. Also haben wir das Außen draußen gelassen und sind nach drinnen gegangen in ihr Arbeitszimmer und haben dann bei Tee und Wärme über das neue Buch gesprochen. Immerhin ist das der Ort, an dem sie es geschrieben hat.
Okay, die Warmduscher gehen lieber rein. Welche Rolle spielt denn der Wald in dem neuen Buch?
Ja, Julia Schoch hat als Kind mit ihren Eltern in einer Garnisonsstadt in Mecklenburg-Vorpommern gelebt. Ihr Vater war Offizier und diese Gegend kommt immer wieder in ihren Büchern vor. Zum Beispiel im Roman mit der Geschwindigkeit des Sommers oder im Erzählungsband Der Körper des Salamanders. Und jetzt im neuen Buch Wild nach einem wilden Traum geht es auch wieder um die Ecke. Es geht in einen Wald, eben dort in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Szenen, die dort spielen, die haben viel mit ihrer eigenen Erinnerung zu tun. Da ist ein Mädchen, 11, 12 Jahre alt, und das begegnet im Wald einem jungen Soldaten. Und die beiden beginnen sich zu verabreden. Das ist ein sehr belesener Soldat, der hat auch immer ein Buch in der Tasche. Und die sprechen über Bücher und über das Schreiben und auch über die Liebe. Und das ist eine ganz intensive und zarte Geschichte, die Ich-Erzählerin nachhaltig geprägt hat. Und unter anderem davon erzählt Julia Schoch in diesem neuen Buch.
Wild nach einem wilden Traum ist ja der Abschluss einer Trilogie. Die fing vor 3 Jahren an, 2022, mit dem ersten Buch, Das Vorkommnis. Dann ging es weiter mit Das Liebespaar des Jahrhunderts und jetzt also der dritte Band. Worum geht es in dieser Trilogie, wenn man es mal über diese 3 Bände verfolgt?
Ja, also es gibt einen Untertitel, Biografie einer Frau. Und das trifft es, finde ich, ganz gut. Es sind Einblicke in die Biografie einer Frau. Julia Schoch hat mal geschrieben, dass sie ihre eigene Geschichte erzählt, indem sie zu verschiedenen Mustern zusammenlegt. Das sind also Begebenheiten ihres Lebens, von denen aus sie loserzählt und losdenkt. Aber das ist eben immer nur die Grundlage. Und da entsteht ein ganz fesselnder Erzählkosmos, sehr klug und konzentriert, ganz poetisch und pointiert. Und in jedem Band gibt es so eine Grundbegegnung oder eine Grundkonstellation, von dem aus alles losgeht. Im ersten Band ist das die Begegnung mit einer Halbschwester. Im zweiten Band ist das der Satz, ich verlasse dich. Da geht es um eine lange Liebe. Und jetzt im dritten Teil beginnt das ganze Nachdenken mit einer Affäre. Als junge Frau hatte die Ich-Erzählerin nämlich eine Affäre mit einem Schriftsteller, ein Mann, der im Buch nur der Katalane heißt. Das Ganze war während eines Schreibstipendiums im Staat New York in den Catskill Mountains. Und diese Begegnung mit diesem Katalanen setzt ganz viel frei bei der Erzählerin. Eine neue Verortung als Autorin und als Schreibende und eben auch die Erinnerungen an die Begegnung mit dem Soldaten im Wald von Mecklenburg-Vorpommern.
Und darüber sprechen Anne-Dore und Julia Schoch in Julia Schochs Arbeitszimmer im Warmen in Potsdam.
Hallo Frau Schoch.
Hallo.
Grüße Sie. Ich bin eine Minute zu spät, glaube ich.
Ich bin auch gerade erst runter. Ich war schon mal kurz oben.
Toll. Und wir stehen jetzt vor Ihrem Büro, ne? Ich habe schon angemacht. Ich hoffe, es
alles
ist in
klar.
Ordnung.
Ja.
Wir stehen vor dem Büro, wo Sie Ihre Bücher schreiben, oder?
Genau. In der eigentlich im Moment recht trostlosen Brandenburger Einkaufsstraße. Also hier sieht es noch nicht so richtig nach kreativem Schaffen aus. Es ist aber auch Januar, ne?
Ich wollte gerade sagen, das Wetter macht, glaube ich, fast jeden Ort gerade trostlos.
Ja, genau.
Wie lange sind Sie denn hier schon im Büro, Frau Schoch?
Eigentlich seit 15 Jahren ungefähr schon. Ja, also schon eine ganze Weile. Und als ich eingezogen bin, war das eher eine Notlösung, weil ich von zu Hause auch raus wollte. Wenn man Kinder hat, ist das ja immer ganz gut, das Haus zu verlassen. Auch um so eine innere Schwelle zu haben, also gar nicht jetzt nur, weil man angeblich immer den Geschirrspüler anstellt, sondern weil es einfach eine Schwelle ist für mich, auch in einen anderen Raum, in den literarischen Raum hinüberzukommen. Und dafür brauchte ich irgendwie einen konkreten anderen Raum. Und da habe ich mir das gesucht. Ja.
Das kann ich total gut verstehen. Allein, dass man sich was anderes anzieht, um rauszugehen, und man hat so eine andere Verfasstheit, mit der man sich dann an den Schreibtisch setzt.
Ja, von Margret Duras ist überliefert, dass sie sich immer schminken musste, zumindest in einer bestimmten Phase ihres Lebens, bevor sie sich an den Schreibtisch gesetzt hat. Also es gibt ja so Rituale, und das Rausgehen und das Reingehen in einen Raum hat auch was damit zu tun, finde ich. Ja, genau. Deswegen war es auch gar nicht so richtig wichtig für mich, wie sieht der Raum genau aus oder ist der besonders spektakulär oder habe ich da eine Aussicht? Das war für mich gar nicht so wesentlich, sondern es musste auch ein bisschen so meine Höhle sein, wo niemand anderes auch reinkommt, die niemand anderes betreten kann, wo sozusagen meine Gesetze gelten. Da wird auch nicht sauber gemacht oder da kommt keiner. Eigentlich sind Sie der erste Gast.
Der in das heilige Büro darf.
Der allererste Gast, ja.
Tatsächlich? Wow, jetzt, welch Ehre.
Jetzt nach so vielen Jahren habe ich mich innerlich etwas entspannt, was das angeht. Ja.
Ist ja toll. Das heißt, unsere RBB-Hörerinnen und Hörer können den Raum zwar nicht sehen, aber gleich akustisch hören, weil jeder Raum klingt ja auch anders. Ich habe gerade gedacht, Julia Schoch, als Sie beschrieben haben, was daran so wichtig war, es geht nicht um Raum mit Aussicht, Zimmer mit Aussicht, sondern wirklich Zimmer für sich allein. Und das können, glaube ich, alle Menschen verstehen, die irgendwie kreativ arbeiten. Und nicht nur Frauen, ne? Es gibt ja dieses berühmte Buch A Room of One's Own. Aber wirklich dieses Gefühl, dass man ein Zimmer hat, wo auch nicht dauernd jemand reinläuft.
Genau, das hat gar nichts mit Frau sein und auch nicht mal was mit Künstler sein zu tun. Eigentlich müsste das ein Menschenrecht sein. Also, dass jeder Mensch das Recht hat, in seinem Raum zu regieren sozusagen oder zu sein einfach so. Und so zu sein, wie er möchte, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Früher hatten die Männer, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, so die Garagen und die Hobbykeller. Also da sind die so hingeflüchtet, völlig verständlich, also weil die Wohnungen damals ja auch viel kleiner waren. Ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, da waren die Männer einfach immer am Werkeln. Also es war natürlich auch ein Pseudo-Werkeln, um einfach in einem anderen Raum eben mal zu sein und die Wohnung und die Familie verlassen zu können, was absolut verständlich ist. Und die Mütter hatten sowas oft nicht, glaube ich. Und ja, keine Ahnung, vielleicht verändert sich das. Aber man merkt es natürlich besonders, wenn man selber irgendetwas Konzentriertes machen muss, dass das einfach enorm wichtig ist. Also für mich jedenfalls. Andere, weiß nicht, die können vielleicht auch in größtem Lärm, aber ich bezweifle das immer. Also auf Flughäfen schreibe ich äußerst ungern, beziehungsweise nie. Also das klappt überhaupt nie. Oder selbst in der Bahn oder so, das geht nicht.
Also, let's go.
Also hier sind einige Mieter drin, aber ich bin wahrscheinlich sogar vielleicht die Längste.
Die Längste und die einzige ja. Autorin?
Ja, ja, ja. Hier sind sonst mehr so, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, Firmen oder so sind da drin. Ich habe mich damit nie richtig befasst, aber bis ganz oben, ich bin ja ganz oben, da kommt sowieso nie einer und da verläuft sich auch keiner hin. Das ist auch ganz gut.
Sehr praktisch.
Ja, das ist ja, manchmal denke ich, wie die Dostojewski-Stiege. Also wir wollen ja nicht das Schlimmste gleich annehmen, aber diese letzte hohe Treppe hier, da geht man schon ein bisschen in die andere Welt.
Ja.
So.
So, jetzt sind wir drin.
Ja.
In Julia Schochs Arbeitszimmer.
Ich habe ja schon gesagt, Hier macht keiner sauber. So ein bisschen sieht es auch so aus, aber ich habe mal die letzten 10 Jahre ein bisschen zusammengeräumt, weil es gibt 2 Schreibtische hier drin und 4 Stühle. Und diese Schreibtische waren übervoll, natürlich mit Notizzetteln, mit Blättern, mit Büchern. Und das habe ich jetzt, wo dieses Trilogieprojekt abgeschlossen ist, mal ein ganz klein bisschen, noch nicht sortiert, aber doch zumindest zu Stapeln irgendwie zusammengeschoben, damit man so einen Anflug von innerer Aufgeräumtheit auch vielleicht entsteht.
Ja, mehr Platz für die nächsten Projekte. Ich lege mal ab. So, jetzt sitzen wir einander gegenüber in Julia Schochs Arbeitszimmer, haben uns hier 2 Stühle hingestellt, neben die beiden Schreibtische. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben da ein bisschen aufgeräumt, weil die Trilogie jetzt ja vollendet ist. Der letzte Band ist da. Wie geht's Ihnen damit, Frau Schoch? Da haben Sie jetzt ja wirklich einige Jahre mit verbracht, mit dieser Biografie einer Frau.
Ja, im Grunde so 4 bis 5 Jahre, ne? Reine Schreibzeit, zwischendurch immer mal noch andere Projekte gemacht, aber das war so das Hauptprojekt, was mich jetzt so begleitet hat. Am Anfang sind alle euphorisch, dass man immer euphorisch sitzt da und denkt, jetzt habe ich was, jetzt habe ich den Zipfel sozusagen von irgendeinem Buch ergriffen und den muss ich jetzt rausziehen, so wie aus so einer Nuss irgendwie. Und dann ist es ja umso schöner jetzt für mich, dass ich es tatsächlich durchgezogen habe sozusagen.
Sie haben gerade gesagt, aus der Nuss ziehen, so fühlt es sich manchmal an, wenn man so ein Buch hat, so einen Stoff hat, mit dem man umgehen will. Bei dieser Trilogie ist es jetzt ja ein sehr besonderes Vorhaben, weil diese Bücher zwar jedes für sich gelesen werden kann, aber die korrespondieren ja alle sehr miteinander und hängen alle sehr miteinander zusammen. Inwiefern war denn Material wichtig? Also jetzt die Dinge, die Sie auf Ihrem Schreibtisch gerade zusammengeräumt haben. Hier sind so ein paar Stapel auf Ihren 2 Schreibtischen mit Büchern, mit Dokumenten, Unterlagen. Wie wichtig war es für Sie, sich auch mit Dokumenten zu umgeben?
Na, wenn es zu Dokumenten zählt, das ist die eigene Schreibgeschichte vor allen Dingen, also mit all den auch alten Notizbüchern, dann ist das natürlich immer wichtig, weil das sind so die Quellen, aus denen ich was beziehe. Also immer, wenn ich versucht habe, mal zu recherchieren oder wenn ich mich selber ermahnt habe, ich müsste noch mal an Orte gehen, jetzt in diesem letzten Buch der Trilogie spielt ja zum Beispiel der Wald eine Rolle, der Mecklenburgische Wald an einer ganz bestimmten Stelle da, also im Nordosten des Landes. Also müsste ich nicht eigentlich da noch mal hingehen, um zu gucken, wie das da aussieht. Das hat eigentlich nie was gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so oft ich es versucht habe, war das ja vielleicht nicht sinnlos, aber es war eigentlich überflüssig. Also weil es mir nie noch mehr dazu tun konnte, nie noch mehr geben konnte, als ich eigentlich dann schon drin hatte im Text. Also das ist auch so eine gewisse Erkenntnis, dass der Erinnerung oft, wenn es jetzt um literarische Verarbeitung geht, mehr zu trauen ist als der dokumentarischen Recherche. Die kann eigentlich zu meiner Art der Erinnerung und der wieder aufbereiteten Erinnerung sozusagen, kann eigentlich nichts dazu tun. Oder das war höchst selten, dass ich sowas mal erlebt habe.
Ja. Wir haben ja im Vorfeld auch überlegt, wo wir uns verabreden, weil Orte für unseren Podcast Orte und Worte ja immer eine Bedeutung spielen. Und ich hätte Sie natürlich auch im Mecklenburgischen Wald sehr gerne getroffen, auch wenn es jetzt im Januar ein bisschen nass gewesen wäre, aber abgesehen von der Distanz haben Sie auch gesagt, dass das eigentlich gar nicht sein muss, weil Sie mir geschrieben haben, es geht vielmehr um Innenräume, um Vorstellungsräume, um das, was sozusagen aufgeht. Sie haben ja nie ein Hehl gemacht, dass diese Trilogie, diese Biografie einer Frau auch mit Ihnen und Ihrem Leben zu tun hat. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie hier in diesem Arbeitszimmer sitzen, umgeben eben von einigen Büchern, Schreibheften, dann steht da Ihr Laptop. Klappt dann in Ihrer Erinnerung etwas auf, aus dem dann ein Text entsteht oder wie ist da der Ablauf?
Na, ganz genau beschreiben darf man das ist ja kein Verfahren oder sowas, ne? Das ist ja auch in gewisser Weise ein ganz klein bisschen mysteriös, woher jetzt bestimmte Erinnerungen und in welchem Moment vor allen Dingen des Lebens die kommen oder bestimmte Bilder. Aber das ist schon ein Ausgangspunkt, sind schon immer auch Landschaftsräume oder Landschaftsmomente, so, die mir nachgehen. Warum die mir nachgehen, interessiert mich ehrlich gesagt in erster Linie jedenfalls nicht. Es ist dann eher so die Frage, wer läuft dann da durch? Und wenn wir uns jetzt getroffen hätten in so einem mecklenburgischen Waldstück, was hätten wir da eigentlich sehen können? Also was hätten wir mehr sehen können, als ich im Buch beschrieben habe? Also wir hätten ja den Soldaten und das Mädchen nicht gesehen. Also wir hätten einfach nur Bäume betrachten können und es hätte eigentlich nichts dazu getan. Ne? Oder es hätte das Buch nicht aufgeschlossen oder die Geschichte nicht noch mehr aufgeschlossen, als es das Buch selbst tun kann. So, und also das sind schon ja so Urbilder und in diesem Buch spielt ja auch eine Rolle, dass man eigentlich sehr weit weg fährt. Die Ich-Erzählerin fährt ja sehr weit weg von zu Hause, ist dann in Amerika, also im Osten der USA und sieht dort eigentlich ja wie in so einer Doppelbelichtung sozusagen dieselbe Landschaft vor sich. Also es ist eigentlich wie eine Analogie. Also man fährt jetzt in der Gegenwart durch irgendetwas und das kennt ja jeder von uns. Wir fahren durch bestimmte Räume, durch Landschaften oder sehen auch Menschen. Auch die rufen ja oft was auf und plötzlich fühlen wir uns erinnert. Also Landschaften und Menschen sind eigentlich ganz besonders in diesem Buch sowas wie Tunnel oder so Zeitreisetunnel. Ja, wir blicken in Augen oder in ein Gesicht und denken, Mensch, das kenne ich, das denken wir noch nicht mal, das ist noch viel kürzer, was da abläuft. Also das wäre ja schon ein richtig reflektierter Gedanke, so ist das ja nicht, sondern das ist was sekündlich irgendwie passiert, ne? Und plötzlich fühlen wir uns irgendwie gestimmt, auf eine bestimmte Weise gestimmt oder schwingen sozusagen in einer bestimmten Landschaft.
Und es ist absolut individuell. Also das kann man ja dann schwer teilen mit anderen. Man kann davon erzählen, aber dieses Gefühl kann man schwer transportieren. Auch das kommt jetzt im letzten Band ihrer Trilogie vor, Wild nach einem wilden Traum. Da reist die Ich-Erzählerin mit ihrem Mann und den zwei Kindern in diesen Wald in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Ich-Erzählerin weite Teile ihrer Kindheit verbracht hat, in der Garnisonsstadt E. So heißt diese Stadt im Buch. Aber natürlich ist es für die Familie, hat dieser Raum nicht wirklich eine Bedeutung.
Ja, das ist die Einsamkeit der Erinnerung auch, ne, könnte man sagen, die auch wichtig ist jetzt für die ganze Trilogie, aber im dritten Buch vielleicht nochmal so am stärksten aufgerufen wird oder fast durch das ganze Buch so zieht, wie gefangen man auch ist, jeder einzelne Mensch. Also das Einsamste für mich ist eigentlich das Erinnern. Und wir versuchen das immer durch Erzählen natürlich ein bisschen aufzubrechen und auch wieder davon wegzukommen und uns anzunähern und nach Analogien zu suchen, wo sind wir uns auch ähnlich, wo kennen wir Geschichten. Aber im Grunde kann man noch so lange erzählen, ich werde niemals das Bild, was in mir existiert, in dem anderen aufrufen können. Das ist schon etwas sehr Merkwürdiges, also dass wir eigentlich auch gefangen sind in der Erinnerung, in etwas so Wertvollem, was wir ja auch brauchen, mit dem wir uns umgeben müssen. Denn die Erinnerung ist ja scheinbar das, was unsere Identität zu großem Teil ausmacht und dass wir damit eigentlich auch alleingelassen sind. Ne? Und vielleicht ist die Literatur auch der Ort, wo das sozusagen nochmal so, wo es zu seinem Recht kommt. Also, dass man da über diese Einsamkeit sprechen kann, aber man kann sie vielleicht sogar auch ein Stück aufheben, also und auch zerstören, diese Einsamkeit, indem wir eben versuchen zu erzählen. Und das war jetzt beim letzten Buch vielleicht so einer der großen Antriebe auch oder einer der Gedanken, der mich da verfolgt hat.
Das erste Buch von dieser Trilogie, das Vorkommnis, das hat diesen Satz, wir haben übrigens denselben Vater. Das ist eine Halbschwester, die plötzlich auftaucht, sich als Halbschwester zu erkennen gibt. Im zweiten Buch beginnt das Ganze mit, im Grunde ist es ganz einfach, ich verlasse dich. Und jetzt dachte ich, Teil 3, jetzt kommt auch auf der ersten Seite irgendein Satz. Und da sind auf der ersten Seite auch viele interessante Sätze, aber es gibt nicht so diesen einen Knallersatz. Oder ich habe ihn nicht erkannt. Ich finde es keinen Mangel, gar nicht. Aber war das von Ihnen eine bewusste Entscheidung, dass Sie gesagt haben, nee, es kann auch, muss nicht immer gleich sein?
Naja, das Novellenartige ist ja schon ein bisschen drin. Also indem es eben sagt, ich wollte diesen Katalanen unbedingt, diesen Mann, während ich ja eigentlich schon einen hatte. Also das ist ja auch sowas wie eine kleine...
Ein
kleines unerhörtes Vorkommnis, genau, was dann ausgedeutet wird. Ne? Also ich erzähle ja das nicht am Plot oder so, sondern das ist ja wie so eine Spirale, die sich in die Tiefe bohrt. Also man hat im Grunde, hat das Ereignis schon stattgefunden, es ist alles schon da, es ist schon alles schon passiert und jetzt muss man eigentlich erzählen, jetzt muss man auspacken, so wie immer mehr Schichten eigentlich wegpacken. ohne dass klar wäre, dass es wirklich ein Zentrum gibt oder einen Kern, zu dem man kommt. Also vielleicht ist dieser Kern ja auch gar nicht das Wesentliche, sondern das Auspacken ist das Wesentliche. Diese vielen, vielen Schichten, die sich drumherum lagern im Laufe der Zeit, in der Erinnerung, auch in den eigenen Ausdeutungen, die man so hat für das eigene Leben. Man spricht ja viel mit sich selbst, also ich jedenfalls. Aber ich glaube,
laut oder leise?
Na, meistens schon leise, ja. Aber wer weiß, im Alter vielleicht zunehmend auch laut. Aber das machen wir, glaube ich, alle. Also, ne, dass wir irgendwie mit uns selber auch Dinge verhandeln oder über Dinge sprechen und uns an Dinge so erinnern.
Ich hatte noch viel mehr als bei den vorherigen Büchern den Eindruck, dass dieser Untertitel Biografie einer Frau erstens sehr gut aufgeht und zweitens könnte man aber auch hier sehr gut dazu schreiben und Biografie einer Autorin. Wir sitzen jetzt hier in Ihrem Büro. Sie haben ja schon gesagt, das ist für Sie auch ganz wichtig, diesen eigenen Raum zu haben, diesen Schreibort. Eigentlich habe ich gedacht, könnte man wirklich auch sagen, es ist die Biografie einer Frau und aber auch die Biografie einer Autorin.
Ja, vielleicht ist es jetzt im dritten noch am speziellsten, aber mir ist ja auch aufgegangen, vielleicht ganz am Anfang schon, dass es eben nichts ganz Spektakuläres sein soll. Es soll nichts Heldenhaftes sein. Das ist nicht die Frau, die eine Frau, die diesen und jenen Namen trägt, sondern es ist eben irgendeine Frau. So. Und insgeheim schreiben ja alle. Also dieses Schreiben, was jetzt sozusagen, damit meine ich nicht, dass wir Bücher publizieren, sondern wir schreiben alle, indem wir mit uns reden oder mit anderen reden über unsere Erinnerungen, indem wir uns unser Leben in welcher Form auch immer erzählen, sind wir ja alle in gewisser Weise Autoren. Also um es jetzt mal ein bisschen ja, auf den Punkt zu bringen, ne? Das ist schon so, wenn wir zusammensitzen in der Familie und der eine fängt dann an, eine Anekdote zu erzählen und die anderen fügen was hinzu, dann haben wir schon wieder ein Kapitel, ne, besprochen, wie lang das auch immer her sein mag oder so. Aber das tun wir immer zu. Und wenn das verschwindet, weil Leute zum Beispiel die Erinnerung verlieren, dann empfinden wir das als hochdramatisch. Also wenn wir mit jemandem eigentlich nicht über die Vergangenheit, das muss ja gar nicht die exakte Vergangenheit sein, sondern überhaupt über Vergangenes reden können, wenn das nicht möglich ist, dann ist das eine große Katastrophe, offenbar. So empfinden wir das. Wir wollen das, was wir tun, irgendwie mit Bedeutung aufladen.
Ja, uns auch natürlich die eigene Biografie erklären. Es gibt so einen schönen Satz von Max Frisch. Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er oft unter gewaltigem Aufwand für sein Leben hält. Den mag ich sehr gern, diesen Satz. Das ist, glaube ich, aus Gantenbein. Dass man dann auch so festhält an dem Narrativ, dass man sich für sich zurecht erklärt hat. Aber als Autorin, Frau Schoch, sind Sie natürlich noch mal in einer besonderen Situation, weil die Narrationen, das Erzählen, das findet ja nicht nur im Austausch mit anderen Leuten oder im Selbstgespräch statt, sondern Sie wählen auch aus, worüber Sie schreiben. Und über dieses Verhältnis denken Sie in diesem Buch auch intensiv nach. Das Aufschreiben und das Nicht-Aufschreiben, das fand ich auch sehr interessant. Also da gibt es eine Episode, da sitzen Sie schon als Autorin neben einem Lyriker aus Siebenbürgen und der erzählt, dass er im Lager war und er erzählt davon. Und dann fragen Sie ihn irgendwann, ob er darüber auch schreiben kann. Und er sagt, nein, er kann darüber nicht schreiben, weil dann wird es ja wahrhaftig oder dann wird es ja real.
Dann wird es real, ja. Also das ist natürlich auch etwas, man kann darüber gar nichts Prinzipielles sagen, sondern das ist etwas sehr Individuelles, wie wofür auch jemand Literatur oder Schrift oder die Erzählung überhaupt benutzt, wofür er sie auch braucht.
Die Kernszene dieses Buches Wild nach einem wilden Traum oder ich sag mal die Szene, von der aus Sie loserzählen, das ist, glaube ich, treffender formuliert, ist die Begegnung mit einem katalanischen Autor. Da ist die Ich-Erzählerin noch junge Autorin, hat einen Schreibaufenthalt in den Catskill Mountains im Staate New York. Und da begegnet sie einem Katalanen, der wird auch immer nur der Katalane genannt. Er bekommt in diesem Buch keinen Namen. Und mit dem hat sie für die Dauer ihres Aufenthalts eine Affäre. Dann könnte man jetzt ja erstmal sagen, ja, okay, so what? Aber diese Szene wird wie so ein Feuer, das andere Dinge nährt und das auch andere Dinge freisetzt. Warum waren diese wenigen Wochen Aufenthalt im Staat New York und diese Begegnung mit diesem Katalanen und diese Begegnung mit dieser Landschaft, warum waren die so
bedeutsam, dass viele, viele, viele Jahre später sie jetzt aufgeschrieben worden sind und alles, was sie an Assoziationen freigesetzt haben.
Es hat ja auch was mit den Tagen danach zu tun. Also es schließt sich an diesen Aufenthalt, wo sie mit dem Katalan zusammen ist, ja noch schließen sich ein paar Tage an, wo sie allein durch New York streift. Und im Grunde ist es dieser, zumindest ist das so die Erkenntnis oder der Gedanke im Buch, ist es dieser Gang eigentlich durch New York, wo sie niemandem sich zugehörig fühlt. Also weder diesem Liebhaber noch dem Mann zu Hause, auch nicht der Heimat, also auch nicht Deutschland, auch nicht ihrem Beruf. Sie ist ja eigentlich Akademikerin oder will das werden. Also sie ist eigentlich in so einem Zwischenreich. Und das eigentlich dieses Zwischenreich ist das, was ich mit einer ungeheuren Freiheit auch verbinde. Jetzt auch beim Schreiben habe ich das so empfunden nochmal. Also dieses eigentlich außerhalb jeder Rolle zu stehen. Es gibt keine Zuweisung und es gibt auch keine Einladung von irgendwem und niemand rennt dir hinterher und auch du rennst niemandem hinterher. Also bist du eigentlich völlig, völlig allein, aber in einem sehr, sehr guten Sinne. Also weil alle Zuschreibungen und alle Verantwortlichkeiten, die man sonst so im Leben hat, die sind eigentlich ausgesetzt. Ja, also insofern waren diese Tage in New York, das ist ja das geheime Zentrum, so steht es ja auch im Buch, das geheime Zentrum des Buches, ja.
Es ist nicht plotorientiert und dennoch ist es unglaublich spannend zu lesen. Das ist, finde ich, eine ganz große Qualität von dieser ganzen Trilogie. Es bricht auch natürlich ein bisschen mit gängigen Erwartungsschemata. Das finde ich ja immer toll. Diese Wochen, die werden im Buch beschrieben als die Wochen, die in meinem Leben wie eine Brücke zwischen zwei Blöcken aus Zeit gespannt sind. Und ganz wichtig, zum einen setzen diese Wochen eine Entscheidung frei, dass nämlich die Ich-Erzählerin sich gegen die Uni-Karriere entscheidet. Also auch eine spannende, tolle Szene, wie sie dann in New York noch dort in diesem Künstlerhaus entscheidet, die ganzen Unterlagen für ihre Doktorarbeit, die ausgerechnet auch noch von Utopien handelt, dort zu lassen. Ja, das ist die eine wichtige Entscheidung. Die zweite wichtige Geschichte, die hier freigesetzt wird, ist die Erinnerung, und jetzt sind wir beim Wald, den wir schon genannt hatten, die Erinnerung an eine Freundschaft, Liebe, Begegnung mit einem Soldaten, als die Ich-Erzählerin noch ein Mädchen war. Und das ist interessant, Julia Schoch, wenn man ihr Werk ein bisschen verfolgt hat, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass Soldaten auftauchen, dass diese Garnisonsstadt E. auftaucht in Mecklenburg-Vorpommern. Selbst diese Szene im Wald, da sind sie ja schriftstellerisch schon einige Weile drum gekreist, oder?
Ja, weil das auch natürlich zu so Herkunftsbildern gehört. Also ich bin ja da in dieser Garnisonsstadt aufgewachsen und da war ich ganz selbstverständlich umgeben, also auf eine ganz unreflektierte Weise von Militär, also Militärfahrzeuge, von Sperrgebieten, von Kasernengelände. Also die ganze Landschaft war eigentlich auf eine selbstverständliche Weise durchdrungen, so von militärischen Dingen und Personen. Alle Männer trugen Uniform. Ich konnte das auch sehr früh natürlich schon unterscheiden. Ich wusste genau, was bedeutet das, wenn man da oben einen Stern hat oder zwei und so weiter. Ja, das war fast wie so ein subkutanes Wissen, weil ich halt damit aufgewachsen bin. Ne? Ja, und dieser Soldat, der da jetzt im Wald auftaucht, hat eine ähnliche Initialzündung eigentlich wie der Katalane, der ja auch etwas auslöst, was natürlich nicht ganz klar zu benennen ist, aber so ähnlich ist das mit dem Soldaten auch. Auch der löst etwas aus für die Ich-Erzählerin. Im Grunde ganz was Wesentliches, weil es ja um das Schreiben geht. So. Und das ist ja fast wie eine archaische Welt damals. Also nicht nur, dass dieser Soldat dagegen seinen Willen natürlich in dieser Armee sein muss, kommt einem ja schon fast wirklich wie eine archaische Szene vor, sondern dass der auch noch ein Buch in seiner Jackentasche hat, was ja in meiner Kindheitswelt natürlich durchaus vorkam. Das kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen. Aber dass diese wenigen Elemente im Grunde auch so, die Wald und Buch und was von diesem Buch auch ausgeht oder ging, ist ja wesentlich. Also dass der das im Grunde für sich auch wie ein magisches Objekt betrachtet. Ja, Bücher sind nicht irgendwas. Das liest man nicht einfach irgendwie so durch und dann kommt die nächste Saison und dann besorgt man sich ein neues Buch, sondern Bücher sind fast was Heiliges, weil man aus ihnen natürlich auch, da sind wir wieder beim Sinn, eine Bedeutung ableitet fürs eigene Leben, weil man, ja, weil es ja auch gar nicht so viele Bücher gab. Es hat natürlich auch was mit dem Mangel zu tun. Und diese Ausgesuchtheit auch der Autoren, der Bücher, die man bei sich trug, fast bibelgleich, von denen man ja auch etwas erwartet hat, wenn man die aufschlug. Und die hat man eben nicht einmal durchgelesen, sondern man hat sie immer wieder durchgeblättert und hat es immer wieder zu bei bestimmten Sentenzen irgendwie hängen geblieben. Also das ist ein völlig anderes Literaturverständnis auch als das, was wir heute vielleicht haben. Kein besseres, kein schlechteres, es ist einfach ein anderes. Und von dieser Magie ist die Ich-Erzählerin, war ich ja als Kind auch selbst natürlich durchdrungen. Also auch für mich waren Bücher etwas, ja, irgendwie was Heiliges, ne? Das hat man nicht in die Ecke gedonnert, sondern damit ist man tatsächlich schlafen gegangen und dann in den Traum sozusagen rübergegangen. Und das ist heute noch so. Ich habe immer ein Buch bei mir. Das ist wie anderen Talisman oder so haben. Ich habe immer, wenn ich losgehe, habe ich irgendwie ein Buch bei mir. Das ist normal. So, und genau, also der löst ja im Grunde in ihr, dieser Soldat da im Wald löst ja im Gespräch mit ihr im Grunde was aus, nämlich dass sie bereit ist zu sagen, auch dass sie Künstlerin werden will oder Schriftstellerin werden will, was ja so ein großer Schritt ist vor sich selbst schon. Also das tut man ja nicht, wenn man irgendwie ein 11-12-jähriges Mädchen ist, sagt man nicht einfach, ich werde Schriftstellerin. Ich habe das jedenfalls nicht gemacht. Aber vor ihm kann sie das sagen, weil sie merkt, auch in ihm hat sie irgendwie eine Art von Partner. Er sieht natürlich in ihr etwas ganz was anderes wahrscheinlich und weiß auch nicht, dass er das auslöst. Aber so sind wir Menschen miteinander, ne? Also wir begegnen uns und wissen eigentlich oft nicht, was wir dem anderen geben oder was der uns gibt, wissen wir genau. Aber was sind wir eigentlich für den? Meistens wird etwas ausgelöst, von was nicht ganz klar ist, also für den jeweils anderen.
Ja, diese Geschichte mit dem Soldaten und dem jungen Mädchen im Wald, die verfolgt man mit wachsender Beunruhigung, so ging es mir, weil ich immer dachte, oh je, die beiden treffen sich da regelmäßig, fast täglich im Wald. Ein junger Soldat, wahrscheinlich so um die 20 und dieses junge Mädchen, 11 oder 12 Jahre alt. Und natürlich habe ich irgendwie gedacht, oh weia, hoffentlich vergeht er sich nicht an ihr. Aber es ist so, dass er wirklich sie bestärkt in ihrem Willen, schreiben zu wollen. Und das Buch, das er in seiner Tasche herumträgt, ist auch noch ein unglaublich wichtiges, bekanntes Werk des Existenzialismus, nämlich Der Ekel. Und das ist natürlich auch ein Buch, in dem auch der Entschluss gefasst wird. Das ist fast so wie Mise en Abyme. Also auch noch in diesem Buch fasst der Protagonist Roquentin den Entschluss, sein Dasein als Historiker aufzugeben und einen Roman zu schreiben. Sie lachen, das war Ihnen gar nicht so klar.
Nee, das sind die herrlichen Analogien, die sind mir beim Schreiben nicht bewusst. Also natürlich sind sie mir schon irgendwie bewusst, aber das lege ich mir nicht zurecht. Und ich war, als ich so 16, 17 war, war ich wirklich Sartre-Adeptin und ich brauchte das. Und es hat mir auch die Welt erklärt. Für viele Jahre hat mir sein Freiheitskonzept auch die Welt erklärt, vor allen Dingen nach der Wende. Das war wirklich eine wichtige Literatur. Und ich habe das Buch damals gar nicht in der DDR-Ausgabe gelesen, sondern meine Großeltern hatten das merkwürdigerweise, die waren eigentlich jetzt nicht, da stand nicht die ganze europäische Literatur irgendwie bei denen rum. Und da stand eine Rowohlt Ausgabe bei denen und die war sehr schlecht gedruckt. Also das Buch ist ja eigentlich recht dick und es war aber sehr dünn. Also weil einfach so viel auf der Seite drauf stand und es las sich eigentlich schlecht einfach. Und ich mochte das aber und konnte damals auch noch gar nicht sagen, warum ich das mag. Aber es hat mir enorm viel geholfen, also ja, über Freiheit auch nachzudenken. Also dieses Freiheit, wovon, ist ja immer leicht zu sagen, wenn man eingesperrt ist, wenn man irgendwo im Käfig ist, weiß man genau, was die Freiheit bedeutet, nämlich rauskommen aus dem Käfig. Aber das Interessante fängt ja immer danach an, wenn man dann raus ist. Und das war ja natürlich die Situation damals auch nach 89. Was denn dann, ne? Also Freiheit nicht wovon, sondern Freiheit wozu auch. Und das zu füllen, diese Freiheit immer wieder füllen zu müssen und sich selbst entwerfen zu müssen, wie es ja auch heißt im Existenzialismus, das war damals wichtig, also für mich. Und dass das auch eine, eine Verurteilung, so heißt es ja bei Sartre, man ist zur Freiheit verurteilt. Also das heißt, es ist ja auch eine schwere Sache, also es ist nichts Leichtes, was man irgendwie so annimmt, sondern ja, es ist mit einem Selbstentwurf verbunden, so, der eben nicht leicht ist, sondern mit dem man sich ein ganzes Leben lang rumschlagen muss. Naja, das wird natürlich jetzt in dem dritten Buch der Trilogie bei weitem überhaupt nicht, also nicht mal angerissen eigentlich. Aber das schwingt da für mich alles so mit. Deswegen ist das eben auch war ja in der Zeit auch immer noch eine Bibel. Also ich meine, Sartre war ja für viele Generationen, muss man ja fast schon sagen, also mindestens für zwei, doch ein wesentlicher Autor und für diesen Soldaten eben auch. Und dass das überhaupt auch als DDR-Ausgabe existiert hat, das finde ich dann auch wieder rückblickend sehr erstaunlich. Wieso dieses Buch? Da fällt mir übrigens noch ein, dass auch wieder so ein Witz, der mir nicht bewusst ist beim Schreiben, dass das Buch Der Ekel sollte eigentlich Melancholia heißen. Das war der vorgeschlagene Titel von Jean-Paul Sartre. Und dann hat der Verleger aber damals gesagt, nee, das ist nicht griffig genug und es trifft es auch nicht. Also man musste schon einen groberen Begriff, ja. Melancholia ist fast noch eigentlich 19. Jahrhundert, wo ja Sartre durchaus herkam von seiner Bildung. Aber da musste schon ganz was anderes gesetzt werden. Und der hat dann eigentlich Der Ekel vorgeschlagen. Das ist interessant, was ein Autor auch selber in seinem Buch sieht, ne? Mit welchen Begriffen er das auch umgibt.
Wo wir schon bei Titeln sind, dieses Buch heißt ja Wild nach einem wilden Traum. Und das ist ein Satz, den eben dieser Soldat zu dem Mädchen im Wald sagt. Sie erzählt ihm davon, dass sie schreiben möchte und er glaubt an sie und er sagt, man muss wild danach sein, wild nach einem wilden Traum. Und dann steht hier, so wie er den Satz sagt, könnte es ein Satz aus einem Film sein, der Titel eines Buches. Wie lange wussten Sie, Julia Schoch, dass dieser Satz einmal ein Buchtitel sein wird?
Na, ich habe ihn wiedergefunden in mehreren Notizbüchern, als hätte er mich eigentlich schon über Jahre begleitet. Und dann habe ich mich selber, so wie die Ich-Erzählerin ja auch im Buch, sich gefragt, wo ist denn das her? Also habe ich das mal irgendwann aufgeschrieben, weil ich das so gut fand? Habe ich es irgendwo gelesen oder gehört? Das ist nicht mehr rauszukriegen. Und heute hat man ja ganz gute Suchmöglichkeiten. Wahrscheinlich ist es mir irgendwann eingefallen und dann habe ich ihn immer wieder mitgenommen. Ich habe ihn auch vergessen über Jahre und aber immer wieder aufgerufen zu bestimmten Zeitpunkten. Und jetzt war sozusagen das Buch da, zu dem er gehörte. Als hätte das Buch auch schon unsichtbar immer existiert, wenn man es etwas mystisch ausdrücken will. Und jetzt hatte der Titel endlich sein Buch gefunden, ja.
Schön. Auf eine Art ist es eine viel innigere Liebe als die Affäre mit dem Katalan. Aber da bin ich jetzt in meiner Lesart, in meiner Wertung. Das wird jedem Leser, jeder Leserin anders gehen. Auf jeden Fall gibt es eigentlich ja drei Liebesgeschichten in diesem Buch, Wild nach einem wilden Traum. Es gibt drei Männer, die eine Rolle spielen. Das ist einmal der Katalane, einmal der Mann, der mein Mann ist, und dann eben dieser Soldat. Und wie diese drei Männer, die Ich-Erzählerin, beeinflussen, berühren, was die auslösen, wie sie sich zu denen jeweils positioniert. Auch davon handelt ja dieses Buch.
Ja, und sie tun es fast gleichzeitig. Und das hat dann wieder was mit dem Büro zu tun, weil natürlich alle Räume in mir gespeichert sind, über die ich schreibe jetzt und über die ich erzähle. Und im Grunde ist mein Kopf nochmal in Kleinform das Büro, also ja, in meinem Kopf sind die Geschichten und ich mit meinem Kopf bin im Büro. Und das ist so wie so ein Schachtelprinzip und das findet sich im Buch ja eigentlich auch. Dass im zweiten Buch tauchte der Soldat ja zum Beispiel auch schon auf. Das ist im Grunde das Bauprinzip der ganzen Trilogie. Im zweiten Buch taucht der Soldat schon auf, wie ja eigentlich nur als kurzer Gedanke geistert der da so durch die Vorstellungswelt der Ich-Erzählerin. Sie denkt immer öfter daran, heißt es da. Und jetzt im dritten ist er plötzlich, also springt er, darf er sozusagen aus der Schachtel springen. Und jetzt wird er groß so und was vorher eigentlich verpackt und klein war. Und das ist im Grunde dieses Bauprinzip, ja.
Ohne Vergessen gäbe es keine Geschichten, schreiben Sie auch im Laufe dieser Trilogie. Also das Vergessen ist, dem messen Sie eine große Bedeutung bei.
Ja, weil man dann ja auch erfinden kann. Und diese Erfindung ist ja nichts. Also Erfindung klingt so nach Spinnerei, aber das ist ja nichts. Das ist ja immer angebunden. Also wenn ich etwas erfinde, ist das eigentlich sowas wie eine Anerfindung. Also eine Person, die ich kenne, die wird erweitert oder der wird etwas anerfunden. So. Und dann ist das so wie eine stärkere Ausprägung. Es wird alles viel intensiver nochmal umbaut, als wenn ich jetzt nur das Wirkliche aufschreiben würde. So.
Das wirkliche Aufschreiben ist ja auch schon eigentlich fast vermessen. Wie soll man das machen? Und da sind wir natürlich bei all diesen großen Debatten um Autofiktion, die ja seit vielen Jahren geführt werden. Das wird auch immer an Sie wieder herangetragen, dieses Etikett. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich, dann spielt es eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ob das irgendein Ereignis ist, was mal so oder so ähnlich in Ihrem Leben stattgefunden hat. Weil das sind dann ja nur wie so kleine Anker oder wie so kleine Pole, von denen aus Sie loserzählen und loskreisen, und jegliche Frage nach dem autobiografischen Gehalt ist ja vollkommen hinfällig dann eigentlich.
Genau. Und vor allen Dingen ist alles gleichzeitig da. Das ist ja jetzt in dem dritten Buch auch nochmal so mir selbst stark bewusst geworden. Also der Katalane hat ja eine ganz andere Zeitebene. Der Katalane ist ja schon eine erinnerte Figur. So, ja, wir haben sowas wie den Jetzt-Zeitpunkt, also meinetwegen das Jahr 2024. Und dann geht man zurück, 20, 30 Jahre früher, und dieser Katalane hat damals etwas ausgelöst, auch eine Erinnerung, die wiederum 10 Jahre oder 15 Jahre früher stattgefunden hat. Und die Literatur ist aber in der Lage, oder ich als Autorin bin in der Lage, das gleichzeitig hochzuholen. Also ich kann da sehr einfach durchfahren, fast wie mit dem Fahrstuhl kann ich sozusagen durch diese verschiedenen Zeiten durchfahren, was mir die Literatur jetzt fast noch lieber gemacht hat nach diesem Buch oder was mir noch mal so deutlich gemacht hat, wofür wir das eigentlich auch brauchen. Also weil eben Literatur tatsächlich Zeitreise oder Zeittunnelerfahrung ermöglicht. Das klingt banal und das hat sie wahrscheinlich schon immer, also logischerweise hat sie das schon immer gemacht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, es gerät etwas in Vergessenheit, was sie auch kann, also was wir damit auch können, auf relativ schmalem Raum. Also wir müssen da ja keine riesen Leinwände aufbauen, sondern das geht einfach so. Mit Buchstaben können wir da so hoch und runter fahren durch die Zeit. Und da bange ich ja auch immer so ein bisschen, wenn sozusagen das ist ja gar keine Fähigkeit, sondern wir tun es ja in dem Moment, wo wir lesen. Das muss nicht, das ist gar nicht mal eine Kulturtechnik, die muss man nicht mal ausprägen. Aber wenn man es tut, dann ist man in der Lage, sozusagen durch die Zeiten zu fahren. Und wenn das verloren geht und man ausschließlich auf einer Zeitebene lebt, also zum Beispiel der Gegenwart. Es gibt ja auch Leute, die leben nur in der Vergangenheit. Das wäre auch schlecht, weil das ist auch nur eine Zeitebene. Aber diese Durchlässigkeit der verschiedenen Zeiten und darin ja auch immer wieder was zu erkennen, Muster und immer wieder Gleiches, also das menschliche Verhalten, dann reagiere ich natürlich in der Gegenwart auch anders auf bestimmte Phänomene. Wenn ich nicht immer so tue, als wäre ich der erste Mensch, der irgendwas entdeckt oder irgendein politisches Phänomen, was ganz vermeintlich ganz neu ist. Und man sagt, nein, es kommt da alles immer mal wieder. Und es ist dann am Ende vielleicht doch eine Fähigkeit, also so zu schauen, auch so auf die Welt zu schauen, dass man ständig mit diesem Fahrstuhl, mit diesem Zeitfahrstuhl auch unterwegs sein kann und unterwegs sein muss vielleicht auch.
Das ist ein schönes Bild, dass man mit dem Fahrstuhl durch die Zeitebenen fährt. Steht in Ihrem Buch auch der Satz, ich habe mich bei lebendigem Leib in Schrift verwandelt. Haben Sie durch diese Trilogie sich nochmal anders verortet als Schreibende?
Ja, ich weiß nicht, ob das die Quintessenz ist, aber so, das hat natürlich auch was mit der ungeheuren Intensität zu tun, die ich so die letzten 3-4 Jahre erlebt habe mit diesen Büchern. Dass ich ja quasi fast gar nicht mehr aufgetaucht bin. Normalerweise schließt man ja etwas ab und dann lässt man sich erstmal so ein bisschen trudeln und guckt mal, was einen so anspringt oder anspricht. Und in dem Falle war das ja anders. Ich bin ja quasi von einem ins andere sofort rüber und es gab eigentlich fast keinen Übergang. So. Und das hatte natürlich auch was, auch körperlich sehr, sehr Anstrengendes und es war nicht ganz folgenlos, sagen wir es mal so, auch körperlich diese 3 Bücher zu schreiben. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich fast mehr jetzt erkennen muss, dass ich natürlich fast mehr in der Schrift gelebt habe, als das, was wir so gemeinhin das wirkliche Leben nennen.
Jetzt ist die Trilogie vollendet. Sie haben ja schon kleine Stapel gemacht auf Ihren Schreibtischen. Haben Sie jetzt erstmal das Gefühl, jetzt muss ich den Aufzug erstmal anhalten, eine Weile stehen lassen? Oder gibt's schon wieder am Horizont irgendwas Neues, was so heraufzieht und sagt, das will jetzt geschrieben werden?
Klar, irgendwas ist immer da, aber es ist auch interessant. Man kann sich ja eben einiges vornehmen und ich kann mir vornehmen, ah ja, jetzt möchte ich das anfangen und das. Aber was drängt sich dann vor? Also es muss irgendetwas sein, was mich entfacht oder was irgendwas wieder aufruft oder wo ich auch eine Intensität spüre und eine tiefe Emotionen spüre, damit es dann auch ein paar Monate oder Jahre sogar trägt. Ja.
Aber das sind so passende Begriffe zu dieser Trilogie, Intensität und ganz viel Emotion. Und ich kann mir vorstellen, jetzt mit dem Ausblick, dass jetzt eine lange Lesereise vor Ihnen liegt, Frau Schoch, dass diese Trilogie, dass diese Bücher ziemlich viel auslösen beim Publikum, oder?
Na, fürs Dritte kann ich es ja jetzt noch nicht sagen, aber beim Zweiten war es auf jeden Fall so, natürlich. Und auch beim Ersten hatte ich ja ganz viele Rückmeldungen, die Ähnliches erlebt haben. Dass Familien eben neu geordnet werden müssen, weil Halbgeschwister auftauchen oder Halbgeschwister verschwiegen worden sind oder echt oder falsche Kinder, wie man auch immer sagen will. Und beim Zweiten habe ich es natürlich noch stärker gespürt. Eine lange Ehe oder eine Beziehung ist natürlich etwas, was sehr viele kennen. Das ist überhaupt nichts Spektakuläres, nichts Spezielles. Da konnten viele ja mit ihren eigenen Erfahrungen einfach anknüpfen, haben sich da wiedererkannt.
Dann bin ich gespannt, wie es jetzt bei Wild nach einem wilden Traum sein wird. Vielen Dank, Julia Schoch, für unser Gespräch.
Sehr gern. Danke.
Julia Schoch und Anne-Dore im Gespräch über Wild nach einem wilden Traum. Kann man eigentlich mit diesem Band auch anfangen oder muss man die drei Bücher der Reihe nachlesen?
Man kann sie auch unabhängig voneinander lesen, aber die greifen sehr ineinander. Also die gehören definitiv zusammen als Dreiklang. Und wer noch keins der Bücher kennt, dem würde ich schon empfehlen, einfach mit das Vorkommnis anzufangen und dann weiterzulesen über das Liebespaar des Jahrhunderts bis eben zu Wild nach einem wilden Traum. Und dann ergibt sich im Gesamtbild wirklich so eine Biografie, also einzelne Szenen einer Biografie, die durchaus was Exemplarisches hat für viele andere Biografien. Deswegen gibt es ja auch die vielen Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern.
Erinnert mich ganz dunkel und ganz schmerzhaft an meine Spanischprüfung in der Uni. Da hatte ich als Thema eine Trilogie von Juan Goiti Solo. Ich hatte aber leider nur anderthalb gelesen und dann stellte er mir eine Frage, wie entwickelt Juan Goiti Solo dieses Thema über die drei Bände hinweg? Das war unangenehm. Aber angenehmer ist Wild nach einem wilden Traum von Julia Schoch. Erschienen ist es im DTV Verlag, hat 176 Seiten, kostet 23 Euro.
Das Schöne ist ja auch, wenn man privat liest, dann wird man nicht abgefragt und man liest das einfach nur für sich und niemand prüft nach, ob du wirklich jede Seite gelesen hast. Ich empfehle das aber zu tun bei diesen Büchern, man ist wirklich sehr gefesselt von diesem Erzählkosmos von Julia Schoch. Diese Folge von Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und natürlich auf den Seiten des RBB und der ARD Audiothek.
Das war's für heute, ich bin Stefan Oschardt.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.